Seit gut einem Jahr ist Donald Trump der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und vor gut einem Jahr hat er den Amerikanern den Beginn eines goldenen Zeitalters versprochen. Doch von einer Blütezeit scheinen die USA weit entfernt, ebenso wie der Rest der Welt. Dabei haben wir nicht ein Jahr Trump, sondern eigentlich schon 10 Jahre Trump, sagt unser heutiger Gast, die deutsch-amerikanische Sicherheitsexpertin Jessica Berlin. Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich.
Danke für die Einladung.
Frau Berlin, wie haben Sie das gemeint? Nicht ein Jahr, sondern 10 Jahre Trump haben wir schon.
Donald Trump hat im Juni 2016 seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat erklärt. Und seitdem hat er die Binnenpolitik der USA sowie die Weltpolitik, die Stimmung in der Weltpolitik komplett gesteuert, direkt oder indirekt. Und somit finde ich es weniger sinnvoll, nur auf das vergangene Jahr zu schauen, sondern das Jahr auch in seinem Kontext zu betrachten. Seit 10 Jahren pusht er die Grenzen konsequent des Machbaren, des Sagbaren in der Binnen- sowie in der Außenpolitik. Und jetzt fühlt er sich quasi grenzenlos, uneingeschränkt. Und das ist für uns jetzt in Europa und im Rest der Welt ein gefährlicher Moment, was sich aber nicht nur aus dem vergangenen Jahr ergibt.
Wenn wir aber jetzt trotzdem auf das vergangene Jahr mal schauen und die Sturmflut an Schlagzeilen, die wir täglich kassieren und fast immer ist der Name Trump Teil dieser Schlagzeile. Wie würden Sie dieses erste Jahr bilanzieren?
In einem Wort, ich. Für Trump, es geht nur um sich selbst. Ich. Er folgt keine strategischen Interessen für sein Volk, für seine Wähler, sondern es geht darum, wie fühle ich mich mächtig, wie kann ich auch am meisten Geschäftsdeals für mich und für meine Kreise und für die US-Industrie schaffen und was bestätigt mein Gefühl als mächtigster Mensch der Welt. Und das ist, glaube ich, die Leitlinie für dieses Jahr. In seiner ersten Amtszeit hatte Trump noch viele Berater und Minister in seiner Umgebung, die ihn quasi begrenzt haben, die noch versucht haben, die Anführungsstrich Adults in the Room, also die Erwachsenen im Raum, diese Rolle zu spielen. Aber seitdem, seit seiner Niederlage zu Joe Biden, was ihn natürlich 4 Jahre lang extrem beschäftigt hatte, sowie seit seinem neuen Sieg in der letzten Wahl, er fühlt sich jetzt umso bestätigter in seiner Macht, in seiner Position und wie er jetzt neulich in einem Interview mit der New York Times erzählt hat, er fühle sich nur noch von seiner eigenen Moral begrenzt in dem, was er machen kann. Und das ist leider die Situation, in der wir uns jetzt befinden nach einem Jahr Trump.
Nun ist er ja unter dem Slogan America First angetreten, hat das auch angekündigt. Wir sehen allerdings, dass er international doch sehr, sehr kräftig mitmischt. Mhm. Diese Woche besonders im Fokus die Entwicklung im Iran und auch in Grönland. Vielleicht lassen Sie uns kurz mal zunächst auf den Iran schauen. Was glauben Sie, wie wird er dort vorgehen? Das heißt ja, dass ein US-Militärschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Ich muss dazu sagen, wir sprechen hier Donnerstagmittag. Niemand weiß, was die nächsten Stunden bringen.
Mhm. Ja, genau. Die Unberechenbarkeit ist groß. Aber was wir jetzt schon wissen, zum Beispiel, ist, dass in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, also jetzt gerade in den letzten 12 Stunden, waren US-Kampfjets in der Luft im Nahen Osten. Sie wurden aber dann doch zurückgerufen und der Luftraum über dem Iran wurde gesperrt. Wir wissen natürlich noch nicht, was für Ziele sie gegebenenfalls im Auge hatten und auch warum konkret Donald Trump sie noch zurückgerufen hatte. Aber das zeigt eine gewisse Bereitschaft, den Iran tatsächlich jetzt anzugreifen. Natürlich hat er auch letztes Jahr Atominstallationen in Iran angegriffen. Und wir wissen, dass er bereit ist, Unberechenbares umzusetzen. Dafür müssen wir aber auch aufpassen. Donald Trump ist jetzt nicht irgendwie der große Freiheitskämpfer. Nach seiner Operation in Venezuela, gerade vor einer Woche, fühlt er sich bestätigt in seiner Macht wieder. Er möchte auf diesem Momentum aufbauen. Und mit einer solchen Aussage wie "Ich stehe hinter den Protestierenden im Iran, ich werde euch schützen", er hat jetzt sein Wort ins Spiel gesetzt. Und somit auch sein Schein, sein öffentliches Bild von Macht. Und er wird irgendwas machen müssen, aus seiner Sicht, um irgendwie ein Gewinn, ein Deal, ein Erfolg vorzeigen zu können. Aber wie weit das geht und vor allem, wie das iranische Regime darauf reagiert, wird sich noch ergeben. Es ist auch wichtig zu betonen, während er sagt, er setzt sich und der Macht der USA hinter den Protestierenden, den friedlichen Protestierenden auf den Straßen Irans jetzt, lässt er die ICE-Milizen amerikanische friedliche Demonstranten angreifen und in manchen Fällen sogar erschießen. Und diese Heuchlerei ist auch ein sehr starkes Beispiel für das Phänomen und Problem Trump in diesem Jahr. Wir können uns einfach nicht auf ihn verlassen, dass er mit guten Zwecken oder von wegen für demokratische Werte sich einsetzt, sondern es geht am Ende des Tages immer um sich selbst.
Unberechenbar ist er ja auch, was gerade die Europäer sehr beunruhigt in der Grönlandfrage. Er hat die Annexion Grönlands in den Blick genommen und sagt, Grönland muss den Amerikanern gehören, aus sicherheitspolitischen Momenten heraus. Nun gab es gestern ein Gespräch, es gab keine Einigung. Der dänische Außenminister ist mit der grönländischen Außenministerin in Washington gewesen. Sie haben sich mit J.D. Vance zusammengesetzt. Nun wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Aber was glauben Sie, wie weit wird er in der Grönlandfrage gehen?
Zuerst ist extrem wichtig zu betonen, es geht nicht um die Sicherheitsinteressen der USA. So oft er das sagen mag, das stimmt inhaltlich und faktisch nicht. Und das weiß er und das weiß J.D. Vance auch. Die MAGA-Bewegung steckt sich lautstark dahinter. Aber das ist diese typische Trump-Verhandlungsmethode, zuerst etwas Absurdem zu verlangen, und dann zu gucken, was er daraus gewinnen kann. Ja, er hat jetzt eine wahnsinnige Vorstellung, Grönland zu einem neuen Bundesstaat der USA zu machen. Aber jetzt guckt er, was kann ich dafür bekommen? Und leider könnte es, also wir dürfen nicht ausschließen, dass er irgendwie militärisch durchgreifen würde, im Extremfall, weil er öfters nicht mehr rational handelt. Aber ich glaube, bei Grönland haben wir auf der republikanischen Seite eine viel klarere Linie als bei anderen Themen, wie zum Beispiel Venezuela oder Iran, dass das viele Schritte zu weit wäre, selbst für seine Unterstützer im Senat und auch in der MAGA-Bewegung. Viele MAGA-Leute wollen überhaupt keine internationale Interventionen auf der militärischen Ebene von den USA mehr sehen. Ja, das sind kriegsmüde Wähler, die nach 20 plus Jahren Terrorkrieg im Ausland die Schnauze voll von solchen Regime-Change-Kämpfe haben. Und somit wäre es binnenpolitisch viel gefährlicher für Trump, irgendwie einen Angriff oder militärischen Druck auf Grönland auszuüben. Aber wie gesagt, weil er nicht mehr rational handelt und weil er so von sich selbst überzeugt ist, könnte es natürlich noch zu einer sehr gefährlichen Situation kommen, wenn die Republikaner in Washington, so wie wenn wir hier in Europa, nicht konsequent handeln und zeigen, hier sind Grenzen, das geht gar nicht.
Wir haben jetzt ja hier den besonderen Fall, den es, glaube ich, auch noch nie gegeben hat, dass ein NATO-Bündnispartner, der NATO-Bündnispartner droht, einen Teil eines NATO-Mitgliedstaates oder Landes zu annektieren. Mhm. Was würden Sie denn vorschlagen, wie die Europäer damit umgehen? Wir haben jetzt 13 Bundeswehrsoldaten, bilden jetzt einen Erkundungstrupp und wurden nach Grönland geschickt. 2 kommen aus Norwegen, einige Offiziere aus Schweden. Macron hat gesagt, wir eröffnen einen Konsulat in Grönland. Das wirkt am Ende doch alles sehr verhalten und relativ hilflos. Und so werden die Europäer ja oft im Kontext mit Trump wahrgenommen.
Auf jeden Fall. Und da hat der Trump auch nicht unbedingt Unrecht. Es ist schon richtig, dass europäische Länder jetzt militärisch, selbst nur symbolisch, da Präsenz zeigen. Umso wichtiger ist, glaube ich, die Taktik der Verzögerung. Trump ist bekanntlich sprunghaft. Und er hat jetzt diese große Aussagen getroffen und er muss in solchen Medienzyklen immer eskalieren, um mehr Schlagzeilen zu produzieren. Jetzt ist Iran sehr hoch auf der Tagesordnung. Und das schafft tatsächlich ein bisschen Puffer bei dem Thema Grönland. Jetzt wird hoffentlich die Verhandlung nicht auf Twitter mit Landkarten, mit US-Fahnen auf Grönland projiziert, getrieben, sondern hinter den Kulissen, wo das sich hingehört. Ich glaube, es gäbe Wege, jetzt Trump zu verzögern, diesen Impuls ein bisschen auszuweichen mit ein paar Angeboten, die eigentlich schon auf dem Tisch stehen. Grönland hat, beziehungsweise Dänemark hat mehrfach gesagt, und das steht auch in allen Verträgen mit den USA, dass die USA ihre sicherheits- und militärische Präsenz auf Grönland jederzeit vermehren darf. Sie können mehr Soldaten dahin schicken, sie können mehr Bases da aufbauen, wenn sie möchten. Sie haben das aber nicht getan. Im Gegenteil, sie haben eigentlich ihre Präsenz auf Grönland in den letzten Jahren reduziert. Aber wenn wir in Europa und vor allem Dänemark dann ein bisschen Show daraus macht, zu zeigen, oh, nach den Gesprächen, nach den Verhandlungen mit Trumps Team haben wir nachgegeben und jetzt dürfen sie das und das und das machen. Und selbst wenn das alles schon rechtlich vorbestimmt war, wäre es hilfreich, im Fall Trump das nochmal zu betonen und ihm ein paar sozusagen Wins zu geben. Denn das ist, was ihm am meisten zählt. Er weiß, dass das internationale Recht dagegen spricht. Er weiß, dass das NATO zerstören würde, aber es ist ihm schließlich egal. Er sieht sich selbst als der Entscheider, der Decider in diesem Kontext. Und es liegt dann an Europa und vor allem an die Republikaner in seinem Umfeld, seine schlimmsten Instinkte zu bremsen.
Oder dafür zu sorgen, dass er sich in ihrem Sinne als Decider fühlt.
Genau.
Könnte man ja strategisch auch so sehen.
Ja, das auf jeden Fall.
Nun hat er vor 2 Wochen in Venezuela einen Militärschlag verübt und den venezuelanischen Präsidenten nach Washington entführen lassen. Viele Analysten sagen, dass sich jetzt Xi Jinping und Putin ja die Hände reiben, weil sie, natürlich haben sie verhalten protestiert, weil das ja für sie eine Blaupause sei in der Frage Taiwan und auch in der Frage Ukraine. Sehen Sie das auch so?
Tatsächlich, ja. Das ist ein sehr, sehr gefährliches Muster und Präzedenz, was Donald Trump da jetzt vorgelegt hat für Xi Jinping und Putin. Er hat jetzt genau die internationalen Rechtsverbrechen selber betrieben wie Putin in der Ukraine. Und natürlich nicht auf der gleichen Ebene, natürlich nicht mit einer ähnlichen Ebene von Gewalt und Zerstörung, natürlich nicht. Aber das Präzedenz ist da jetzt, dass die USA auch gegen das internationale Recht stoßen kann, um ein Regime zu entfernen oder einen Diktator zu stürzen, den er nicht mag. Und er darf auch selber entscheiden und nicht das internationale Recht.
Aber ist das nicht doch trotzdem ein Unterschied? Maduro, der international nicht anerkannt war, der nur mit gefälschten Wahlen an die Macht gekommen ist, wenn Sie jetzt sagen, es ist eine Parallele zu der Ukraine, Zelensky stand ja ganz anders da oder steht ja ganz anders da.
Ja, aber trotzdem darf man nach internationalem Recht einen Diktator nicht einfach mit einem militärischen Eingriff stürzen. Es gab keine Kriegserklärung. Venezuela hat nichts gegen die USA militärisch gemacht. Und seine Regierung, selbst wenn nicht anerkannt, sie besteht. Mhm. Und die Chinesen zum Beispiel behaupten, dass die taiwanesische Regierung auch nicht legitim sei. Die Russen sagen das Gleiche über Zelensky jetzt. Wo zieht man die Grenze? Dafür ist das internationale Recht da. So darf man eine Regierung nicht stürzen. So darf man in ein fremdes Land nicht eingreifen. Das ist eine ganz, ganz klare Linie. Und selbst wenn die Beispiele natürlich inhaltlich und von vom Skala her völlig anders sind. Es geht um den Respekt vor dem internationalen Recht und vor Rechtsstaatlichkeit an sich. Und wenn die USA zeigt, dass das für sie bedeutungslos ist, warum soll ein Xi Jinping oder ein Wladimir Putin sich auch dran halten? Er hat eine Tür aufgemacht, die eigentlich schon halb offen war, aber jetzt hat er es richtig aufgemacht.
Die Verhandlungen über einen möglichen Friedensplan für die Ukraine sind ja über die Themen Iran und Grönland in den letzten Tagen sehr in den Hintergrund geraten. Nun hat Donald Trump angekündigt, dass er beim Weltwirtschaftsforum in Davos auflaufen will mit 5 Ministern, also der große Auftritt. Er will ganze 3 Tage bleiben. Da wird es ja vermutlich auch nicht nur um Wirtschaft gehen.
Nein, auf keinen Fall. Trump sehnt nach Schlagzeilen. Er ist tatsächlich ein Meister in Inszenierung, politischer Inszenierung und Kommunikation. Also wenn er so eine Welle in Davos schaffen möchte, dann hat er was vor. Vermutlich um seine Donroe-Doktrin der Welt vorzustellen. Aber was konkret in den nächsten Tagen kommen wird, vor allem mit Blick auf den Iran, werden wir nächste Woche nur sehen können, was er davor hat.
Wenn wir auf seine anderen internationalen Aktivitäten im vergangenen Jahr zurückschauen, hat er ja mit dem Friedensplan im Konflikt der Israelis oder im Krieg der Israelis im Gazastreifen ja zumindest Punkte gemacht, muss man sagen. Mhm. Auch jetzt ist es ja so, wir hatten es gerade eben schon mal kurz thematisch gestreift, dass natürlich viele durchaus die Hoffnung hätten, dass er die Mullahs im Iran zu Fall bringt. Hat er da nicht am Ende doch irgendwie einen Punkt? Er bezeichnet sich selbst als Friedensstifter, okay, geschenkt. Aber ist es nicht doch so, dass die Welt vielleicht in Teilen mit zweierlei Maß misst? Weil da hat man es willkommen geheißen. Mhm. Im Fall Iran würde man es auch begrüßen. Also wo kritisieren wir die USA als Weltpolizist und wo sind sie uns zu viel?
Das ist die Frage für Europa. Ich kann selber gestehen, ich werde mich auch freuen, wenn die Mullahs weg sind und die Menschen im Iran endlich frei sind. Aber die Frage von wie ist fast wichtiger als das was. Wenn wir auf den Irak schauen, vor 20 Jahren, keiner war traurig zu sehen, wie Saddam Hussein gestürzt wurde. Aber was kam danach? Die USA hat selbst damals keinen Plan für den Tag danach gehabt. Und wir können uns sicher sein, dass Donald Trump auch keinen Plan hat für den Tag nach einem möglichen Sturz des iranischen Regimes. Also sagen wir so, wir müssen solche Operationen von Trump mit extremer Vorsicht genießen. Und auch selber schauen, was kann Europa jetzt strategisch und wirtschaftlich tun, um die Demonstranten im Iran zu unterstützen? Und was können wir auch tun, um die Macht der Amerikaner, die militärische Macht der Amerikaner, wenn Donald Trump vorhat, gegen den Regime einzugehen? Was machen wir danach, um zu sichern, dass das Land nicht in Chaos stürzt? Denn niemand möchte ein Chaos sehen wie im Irak nach dem Sturz von Hussein. Und auch ich denke, langfristig, selbst wenn wir uns kurzfristig freuen, dass die Menschen und die Freiheitsbewegung im Iran endlich frei sind und sich durchgesetzt haben. Was für Türe öffnet das in der Welt und auch bei Donald Trump? Für Grönland, was wird das bedeuten? In anderen Ländern dann, wenn er sich entscheidet, ich mag den nicht, ich mag die nicht. Es ist ein gefährlicher Moment. Es ist wichtig zu betonen, Donald Trump handelt nicht geostrategisch.
Viele Analysten sagen ja auch, nun ist klar, es setzt sich das Recht des Stärkeren durch mit Donald Trump. Das, was viele vermutet haben. Nun gibt es keine anderen Dimensionen mehr. Es geht nicht mehr um Moral oder andere Dinge. Aber wenn Sie als Sicherheitsexpertin auf die letzten Jahrzehnte schauen, galt nicht eigentlich wirklich schon immer das Recht des Stärkeren?
Ja, schon. Allerdings auf die USA bezogen. Wenn die Amerikaner mit ihrer Macht sich durchgesetzt haben, in den vergangenen 20, 25 Jahren, ging es immer um klare Sicherheits- oder Wirtschaftsinteressen der USA. Was Trump jetzt macht, zeigt, dass es keine moralischen oder demokratischen Fragen oder Werte oder Prioritäten dahinter stecken. Er sagt ganz offen, mir geht es in Venezuela um das Öl. Iran ist natürlich auch ein Ölstaat. Aber dann gleichzeitig bedroht er Grönland.
Auch wegen der Rohstoffe vermuten viele.
Aber die Rohstoffe dort ständen der amerikanischen Industrie eigentlich schon zur Verfügung. Dänemark hat stets gesagt, wir sind bereit, Geschäfte mit den USA dort zu machen. Da steht ihm nichts im Weg, und dort Anführungsstrich abzukassieren, so wie er das gerne auch in anderen Ländern tut. Allerdings hat er selber jetzt in der vergangenen Woche in einem Interview von sich ausgegeben, dass es ihm darum ginge, Grönland zu besitzen. Dass nur wenn man etwas besitzt, kann man wirklich da was machen. Also seine alte Rolle als Immobilienmakler und Immobiliendealmaker ist am Ende des Tages, wie er die Welt auch sicherheitspolitisch sieht. Nicht, wie kann ich mit Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam Win-Wins zu schaffen, sondern das will ich haben, das muss ich haben, ich muss es besitzen, um es zu kontrollieren. Und Zusammenarbeit kommt für ihn nicht in Frage. Und wie erwähnt, bei Venezuela, beim Iran oder von wegen in der Ukraine, es geht ihm nicht um Werte, es geht um Vorteile für sich selbst und für seine Partner in der Industrie. Und das ist gefährlich, denn selbst wenn wir bei einem Maduro oder bei den Mullahs im Iran sagen, ja, die hätten wir gerne weg, die sind böse und sie sind weg, das ist also gut. Es ist nicht so schwarz-weiß, wenn wir das langfristig auf die gesamte Weltkarte beziehen. Was würde Trump als nächstes tun? Das öffnet eine Pandoras Kiste. Ich befürchte, dass die Republikaner auch nicht in der Lage sein werden, ihn zu grenzen. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass selbst wenn sie gegen etwas sind, wie zum Beispiel gegen die am 6. Januar Protesten und den Angriff auf den US-Kapitol damals. So viele haben sich dagegen ausgesprochen. Aber nachdem es ein fait accompli war, sind sie alle sehr schnell zurückgerudert und waren wieder an Trumps Seite. Und ich befürchte, außenpolitisch wird es genauso gehen.
Sie sind ja selber auch Amerikanerin. Wir sind jetzt schon im Inland. Wie wird das wahrgenommen in den USA? Also Trumps Drohungen Richtung Grönland, Iran. Was interessiert die Amerikaner daran? Sind sie mehr auf sich selber fokussiert? Sind sie enttäuscht? Finden sie das toll? Was hören Sie da?
Ja, es ist eine komplexere Sache in den USA, wenn es um Außenpolitik geht. Natürlich sind die Amerikaner wie alle Menschen zuerst mit sich selbst und ihren binnenpolitischen Problemen beschäftigt. Die USA aber umso mehr. Das ist ein traditionell extrem isoliertes Land, geografisch, politisch, kulturell. Wir in Europa vergessen manchmal, wie wenig Ahnung die meisten Amerikaner von der Außenpolitik haben und vom Leben und Geschehen im Rest der Welt, weil wir uns so sehr mit den USA beschäftigen. Aber die meisten Amerikaner denken kaum an die Außenpolitik nach. Dafür muss man sagen, Gott sei Dank, ist die Vorstellung eines Angriffs auf einen NATO-Partner extrem unpopulär. Ich glaube, in den letzten Umfragen lag die Zustimmung für einen militärischen Angriff auf Grönland bei 8%. Also das ist schon mal schön und gut zu hören, dass niemand das möchte. Komme aber, wenn Trump seine Basis mobilisiert, wenn er sowas schon tut, dann, wie wir auch bei anderen Themen gesehen haben, kann das dann schnell kippen und die Basis sagt, ja, natürlich wollen wir das und natürlich ist das okay. Und diese Tendenz, diese Sprunghaftigkeit in letzter Zeit bei den republikanischen Wählern und vor allem bei der MAGA-Basis ist gefährlich. Da könnten wir hoffen, dass die auch MAGA-Republikaner Stopp sagen, schon bevor das sich eskaliert. Aber die meisten Amerikaner wollen eigentlich nur Vorteile für Amerika sehen. Und es wäre sehr schwierig für J.D. Vance oder Donald Trump, ihnen erklären zu müssen, warum wir Dänemark und Grönland angreifen müssen, um Vorteile, um Wins für die US-Wirtschaft und für das Volk zu schaffen.
Was ihm an der Basis aber, gerade was MAGA angeht, gefährlich werden könnte, hören wir immer wieder, wäre, wenn doch noch neue Dinge in Sachen Epstein-Akten zum Vorschein kommen würden. Wie explosiv schätzen Sie das ein?
Also bisher ist das schon extrem gefährlich für Trump gewesen. Er musste zurückrudern, weil es so viel Druck von seinen Wählern kam, die Akten zu veröffentlichen. dies wurde bedingt getan und das wurde als Niederlage für Trump betrachtet. Aber wie wir jetzt sehen, sucht er dann immer nach Ablenkungsthemen, um die Aufmerksamkeit auf das Thema Epstein irgendwie zu reduzieren. Und das macht er sehr erfolgreich. So banal, wie das klingt, bei diesen internationalen Schlagzeilen, die Trump gerade schafft, spielen die Epstein-Akten eine Rolle. Er lenkt gerne davon ab. Und was muss er tun, um davon abzulenken? Immer extremere Sachen machen woanders. Und diese Methodik macht er seit 10 Jahren. Jedes Mal, wenn er eine schlechte Story hatte in den Nachrichten, ob damals in 2016 bei dem Wahlkampf und seitdem, was kam immer in den Tagen oder in der Woche drauf? Noch was absurder, noch was extremer, was dann die ganze Presse abgelenkt hat. Und dann wurde die alte schlechte Story leicht vergessen und dann konnte er weiterziehen. Und das ist also seine Strategie, um seine Macht und sein Platz da im Streiflicht immer aufrecht zu erhalten.
Mit welchem Blick schauen Sie denn oder mit welchen Hoffnungen, Befürchtungen, wie auch immer, schauen Sie denn auf die Midterms Anfang November? Wir hören im Moment gefühlt zumindest relativ wenig von den Demokraten. Glauben Sie, dass das in irgendeiner Form seine Macht beeinträchtigen könnte, je nachdem, wie das Wahlergebnis ausfällt?
Die gute Nachricht ist, dass die Demokraten doch binnenpolitisch aktiver und werden und mehr machen, als wir vielleicht hier in Deutschland und in der deutschen Presse wahrnehmen. Es gibt viele Stimmen und jüngere Stimmen auch in der Partei, die versuchen, ein bisschen proaktiver gegen die extremen Rhetorik von Trump zurückzuschlagen. Also Gavin Newsom zum Beispiel, natürlich Mamdani in New York. Es gibt Beispiele von mehr Strategie und strategischer Kommunikation und Stärke auf der demokratischen Seite. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass es vielleicht wieder zu einer Verfassungskrise kommen könnte, wenn die Demokraten die Midterms gewinnen. Und sie müssten in beiden Kammern eine Mehrheit haben, um wirklich der Trump-Administration in manchen Sachen rechtlich blockieren zu können. Aber es könnte auch durchaus sein, dass Trump sich einfach darüber hinwegsetzt, wie er in der Vergangenheit auch gemacht hat. Und dass es dann irgendwann zu einer Verfassungskrise käme. Aber selbst der Extremfall käme nur, wenn die Demokraten in beiden Kammern eine Mehrheit haben, was noch nicht sicher ist. Und ich glaube, am Ende des Tages, wir, statt auf die Midterms zu schauen, oder wie jetzt in den letzten paar Jahren, statt auf die US-Präsidentschaftswahlen zu schauen und zu hoffen, dass es Veränderungen gibt, wir müssen in Europa selber handeln. Nach 10 Jahren Trump an der Macht bzw. im politischen Raum, es ist längst Zeit, dass wir aufhören, überrascht zu sein, jedes Mal, wenn er etwas Extremes, Gefährliches oder Absurdes macht.
Zum Schluss die Frage noch an Sie. Sie schreiben ja gerade ein Buch darüber, wie man den Dritten Weltkrieg verhindern kann. Und unter dem Titel, was kann jeder selber tun? Vielleicht dürfen Sie noch nicht allzu viel verraten. Trotzdem am Ende die Frage, was kann denn jeder tun?
Ja, danke für die Frage. In meinem Buch geht es hauptsächlich darum, wie normale Menschen, wie Bürger und Wähler in demokratischen Staaten sich selbst engagieren können, um außenpolitische Themen selber zu beeinflussen.
Geben Sie uns ein Beispiel vielleicht.
Also zum Beispiel, wir lesen die Nachrichten als besorgte Bürger, als informierte Zeitungsleser oder Nachrichtenschauer, regen uns vielleicht auf, aber was machen wir dann? Wenig bis gar nichts in den meisten Fällen. Und wenn wir auf der binnenpolitischen Ebene den Politikern kein Zeichen geben, dass die Außenpolitik uns wichtig ist, dass die internationale Weltordnung und deren Überleben uns wichtig ist als Wähler, dann können wir nicht von unseren Politikern und Politikerinnen erwarten, dass sie die Sicherheitspolitik und die Außenpolitik irgendwie priorisieren. Denn,
egal. Aber tun Sie das nicht gerade? Die Nachrichten sind voll davon. Friedrich Merz reist, Air Wadeful reist, alle reisen, alle sprechen über Internationales. Also wie kann man oder könnte ein Wähler noch deutlicher machen, hey, kümmere dich hier mehr drum?
Sie können sich direkt bei Ihren Abgeordneten melden. Und zwar regelmäßig. Sie können auf die Straße gehen. Sie können sich auch mehr über diese Themen informieren. Sie können sich selbst organisieren. Zu Ihrer Antwort, ich sehe das anders. Also ja, die Außen- und Sicherheitspolitik ist viel präsenter in den Medien heutzutage als früher und vor allem hier in Deutschland. Aber ich sehe nicht, dass das für die Leute, für die Menschen auf der Straße irgendwie jetzt die höchste Prio ist und auch für unsere Parteien. Am Ende des Tages ist unsere eigene Wirtschafts- und Sozialpolitik viel wichtiger als die Außenpolitik. Und selbst wenn es viel gereist wird und es viel mehr Reden gehalten werden, die konsequenten Entscheidungen und auch die Tatsache, dass wir in Deutschland und überhaupt in Europa, aber vor allem hier in Deutschland, wo es uns so gut geht, wir sind nicht bereit, irgendwas zu opfern auf einer wirtschaftlichen Ebene oder auf der Ebene des Sozialstaates, um in unsere Sicherheit zu investieren. Es ist sehr, sehr unangenehm für uns, die Vorstellung, dass wir etwas aufgeben müssen, um was anderes zu bekommen. Und diese binnenpolitische Balance ist für alle Parteien weiterhin extrem wichtig. Wir sind nicht bereit, den Menschen zu sagen, wenn wir Europa sichern wollen, müssen wir selber alle was aufgeben. Wird es uns möglicherweise schlechter gehen? Diese Wahrheit wird ungern ausgesprochen. Und ich würde es natürlich von der Politik begrüßen, dass dieses Gespräch mit den Wählern auf Augenhöhe passiert, dass diese Botschaft durchkommt. Aber es liegt auch schließlich an den Bürgern und Bürgerinnen selber, auch in die andere Richtung zu gehen und zu sagen, wenn die Weltpolitik mir wichtig ist, wenn die Sicherheit Deutschlands und Europas mir wichtig sei, dann müssen wir auch darin investieren, dann müssen wir auch schwere Entscheidungen treffen und dann muss ich mich auch vielleicht dafür engagieren.
Sicher ein Thema, über das sich zu streiten lohnt. Das werden wir sicherlich auch tun in weiteren Gesprächen. Frau Behlin, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön.
Danke.